Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de.
Ja, Gott ist unser wunderbarer, guter Hirte. Das Lied nimmt diesen Psalm 23 auf. Und einfach so zur Info, wir dürfen die Lieder von YouTube abspielen, wenn wir es direkt abspielen, live aus dem Internet. Wir dürfen nicht zwischenspeichern. Und dann hat man da so eine, ja, die Tücken halt, wie es dann so manchmal ist. Gell? Aber schön, dass wir es hören konnten. Gott ist unser wunderbarer Hirte. Und ich bin sehr begeistert von unseren Technikern, die wirklich ständig irgendwas Neues umzusetzen haben. Im Sommer die Open-Air-Gottesdienste, jetzt sind wir wieder hier und es ist manches anders. Und echt toll für alle, an alle Techniker, ein großes Dankeschön, die das ständig umsetzen. Genau, da können wir mal kräftig klatschen. Ja, wir haben schon gehört, heute wird der Gottesdienst von einigen aus dem Gym mitgestaltet. Der Gym ist unser Teamkreis und wir werden gleich von drei Gymlern mit hineingenommen in eine Szene, die sich schon vor langer, langer Zeit, ihr dürft gerne schon vorkommen, die sich schon vor langer, langer Zeit ereignet hat oder so ereignet haben könnte. Es war die Zeit, als das Volk Israel in das verheißene Land eingezogen war. Nach diesen 40 Jahren Wüste waren sie endlich im verheißenen Land. Und jetzt bei unserer Szene haben sie wahrscheinlich schon so 20, 30 Jahre in diesem verheißenen Land gelebt. Und hört, was sich da so abgespielt hat.
Das ist aber merkwürdig. Ein großer Haufen Steine, was er wohl zu bedeuten hat. Mama, kannst du mir sagen, warum der Steinhaufen hier liegt?
Ja, diese Steine sind ein Denkmal. Sie sollen mich und dich an ein Ereignis erinnern, welches schon viele Jahre zurückliegt.
Ein Denkmal? An was sollen mich bitte Steine erinnern? An eine Steinigung oder eine Burg aus Stein?
Nein, an Gott.
Gott stelle ich mir aber ganz anders vor.
Aber Gott selber hat den Auftrag gegeben, diese Steine zu einem Denkmal aufzustellen, denn es sind ganz besondere Steine.
Sind es etwa Edelsteine oder besondere Erze?
Nein, es sind Steine aus dem Fluss Jordan.
Und warum liegen sie hier, so weit weg vom Fluss?
Sie sollen uns an ein Ereignis erinnern, welches schon viele Jahre zurückliegt.
Das sagtest du schon, nun erzähl doch endlich.
Dort vorn kommt Josua, der Führer von unserem Volk Israel. Er kann dir am besten davon erzählen, denn er war selbst dabei.
Josua, kannst du mir sagen, warum die Steine hier liegen?
Das war ein Ereignis, welches ich so schnell nicht vergessen werde. Meine Aufgabe war es, das ganze Volk Israel über den Jordan zu bringen. Das war eine gewaltige Aufgabe. Ich hatte wenig Erfahrung. Normalerweise hat Mose immer alles geregelt, aber der war gestorben. Und so lag die ganze Verantwortung auf mir. Der Jordan führte Hochwasser und das machte die Aufgabe ziemlich unmöglich. Und ich dachte, ich schaffe das nie. Da fielen mir die Worte Gottes ein. Sei getrost und unverzagt. Da wusste ich, irgendwie werde ich das schaffen. Nein, Gott wird es schaffen. Gott wird mich gebrauchen. Ich werde behilflich sein. Ich wusste nicht, wie er es machen wird. Ich wusste aber, er wird es machen.
Und wie hat er es gemacht? Und was hat das mit den Steinen zu tun? Hast du aus den Steinen eine Brücke gebaut?
Das wäre vielleicht meine Lösung des Problems gewesen. Gott handelte aber anders, als wir uns das denken.
Erzähl mir doch endlich, was passiert ist. Und was hat das jetzt mit den Steinen zu tun?
Jetzt sei doch mal geduldig und höre Josua in Ruhe zu.
Ach, ihr Erwachsenen, immer mit eurem Geduldigsein. Ich will endlich wissen, was passiert ist.
Ich mache es kurz. Der Fluss hat sich geteilt und wir konnten alle durchgehen.
Und was hat das jetzt mit den Steinen zu tun?
Gott gab mir einen Auftrag und ich gab den weiter. Du weißt ja sicher, dass unser Volk in 12 Stämme aufgeteilt ist. Und ich schickte aus jedem Stamm einen Mann los, der einen Stein aus dem Jordan holt und hier zu einem Denkmal zusammenbaut.
Gott hat schon damals gesagt, dass wir diese Steine zu einem Denkmal aufstellen sollen. Sie sollen eine Erinnerung sein, damit wir unseren Kindern von diesem Wunder erzählen.
Eine Erinnerung ist echt mal gut, so vergesslich wie du manchmal bist.
Sei doch mal still.
Als das Denkmal dann fertig am Flussufer stand, konnten auch die Priester mit der Bundeslade den Fluss verlassen. Die stand nämlich noch im Flussbett. Und dann dauerte es gar nicht mehr lange, bis der Fluss wieder floss wie normal.
Wow, das ist echt ein krasses Wunder. Danke, Josua, dass du mir diese Geschichte erzählt hast.
Bitte, sehr gerne.
Ja, vielen Dank, Josua. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank an euch drei, Lea, Debra und Lukas, dass ihr uns das gespielt habt. 12 Steine, die Israeliten an ein großes Wunder erinnern sollten. Das hier sind übrigens auch 12 Steine. Und dieses großartige Wunder, ihr habt es mitbekommen, das war eben das, dass dieses Volk durch den Jordan ziehen konnte. In Josua 3 kann man das so nachlesen. Nach 40 Jahren war endlich der Tag gekommen, dass die jetzt in dieses verheißene Land ziehen konnten. Aber es gab noch ein Problem, nämlich der Jordan. Der trennte sie von diesem verheißenen Land. Und dann hat es Gott wirklich großartig gemacht. Josua hatte das so erklärt, eben, dass die Priester mit der Bundeslade vorausgehen sollen. Die Bundeslade, dieser Kasten, in dem die 10 Gebote drin sind und wo Gott selber gesagt hat, da will ich wohnen. Die sollten vorausgehen und ihren Fuß ins Wasser reinsetzen und dann würde sich das Wasser weit oben stauen und das andere Wasser abfließen. Und genauso haben sie es gemacht. Sie sind da in diesen Fluss gezogen. Und dann standen diese Priester mit der Bundeslade, hier auf dem Bild sehen wir, dass die abgedeckt ist, weil man hatte da verschiedene Vorschriften, man durfte die nicht einfach so transportieren. Auf jeden Fall standen die Priester mitten im Fluss, bis das ganze Volk durchgegangen war. Ich kann mir vorstellen, dass es mehrere Priester waren und die sich hin und wieder abgewechselt haben, das steht nicht so genau drin, aber das hat ja sicherlich eine ganze Zeit gedauert, bis da alle durch waren. Und dann hat Gott eben diesen Spezialauftrag gegeben, von dem uns Josua gerade im Anspiel erzählt hat. Und das möchte ich euch nochmal vorlesen, wie das hier in der Bibel heißt. Das ist in Josua 4 und ich lese uns da die Verse 1 bis 8. Heute habe ich es nicht hier zum Mitlesen, sondern ihr könnt euch einfach wieder so in eurem inneren Auge, so in eurer Vorstellung das so vorstellen, wie war das wohl damals? Als das ganze Volk durch den Jordan gegangen war, sagte der Herr zu Josua: Wählt 12 Männer aus, von jedem Stamm einen, und lasst sie 12 Steine aus dem Jordan holen, von der Stelle, wo die Priester stehen. Sie sollen die Steine mitnehmen und dort niederlegen, wo ihr das Nachtlager aufschlagt. Josua wählte 12 Männer aus, für jeden Stamm Israels einen. Er sagte zu ihnen: Geht zur Bundeslade des Herrn eures Gottes in den Jordan und hebt jeder einen großen Stein auf. Nehmt ihn auf die Schulter, so viele Steine, wie es Stämme im Volk gibt. Wenn später eure Kinder fragen, was diese Steine bedeuten, dann erzählt ihnen, wie das Wasser des Jordans versiegte, als die Bundeslade den Fluss durchquerte. Diese Steine sollen die Israeliten für alle Zukunft daran erinnern. Die Männer befolgten Josuas Anweisung und holten 12 Steine aus dem Jordan, für jeden Stamm Israels einen, wie der Herr es befohlen hatte. Sie trugen sie bis zum Lagerplatz und stellten sie dort auf. Vielleicht sah das ungefähr so aus. Sie haben diese großen Steine auf die Schulter genommen und dann eben aufgebaut als so ein Denkmal. Denkmal im wahrsten Sinn des Wortes. So in diesem Sinn, Denkmal darüber nach, was Gott da für ein großes Wunder getan hat. Wie er das ganze Volk durch diesen Fluss hat durchziehen lassen. Das finde ich sehr faszinierend im jüdischen Volk, diese Denkmäler, die Gott da immer wieder angeordnet hat. Das gab es nämlich noch öfters. Genau genommen ist jedes jüdische Fest, diese ganzen jüdischen Feste sind eigentlich solche Denkmäler. Zum Beispiel das Passafest. Das ist so ein Denkmal, eine Erinnerung an diesen Auszug aus Ägypten. Das Laubhüttenfest erinnert an Ähnliches, an die Zeit in der Wüste. Oder dann später das Purimfest. Es erinnert an dieses Wunder zur Zeit der Königin Esther, als es Volk der Juden verschont blieb und das war wirklich ein Wunder, weil sie eben fest in der Hand der Feinde war und daran erinnert das Purimfest. echt eine gute Sache, solche Denkmäler. Schade, dass wir das in Deutschland nicht so haben, oder? Oder haben wir das vielleicht doch auch in Deutschland? So beim Überlegen habe ich mir gedacht, eigentlich schon. Zum Beispiel der 3. Oktober, der Tag der deutschen Einheit, ist auch so ein Denkmal, so ein Fest, das daran erinnert, dass wir eben nicht mehr zwei Deutschland haben, sondern dass wir ein vereinigtes Deutschland haben. Oder eben Erntedank. Also, um es dabei auch zu sagen, ich hatte Gudrun Ofterdinger gefragt, ob sie mit einigen Schimmlern irgendwie so ein bisschen Deko macht. Und sie hat gesagt, das macht sie. Und ich finde, jetzt ist es echt nicht ein bisschen Deko, sondern ein toller Tisch hier. Vielen Dank, die Mona und die Lina und die Sarah war noch mit dabei. Ihr habt es echt schön gemacht. Und wir sehen hier, was Gott für eine Vielfalt hat wieder wachsen lassen in diesem Jahr. Und dazu gibt es ein Brot mit Danke von der Familie Jungmeier. Ganz tolle Sache. Wenn ich jetzt euch angucke, seid ihr, glaube ich, die Falschen im Blick auf die Bäcker, aber nehmt einen Gruß an die Frauen mit. Genau, die sind zum Teil krank geworden, aber die haben das toll gemacht. Erntedank ist auch so ein Denkmal. Denkmal daran, dass Gott das Ganze wieder hat wachsen lassen. Ich glaube, so unterbewusst sind wir leicht in der Versuchung zu sagen, naja, wir bei uns, wir können doch in den Supermarkt gehen und die Dinge einkaufen. Das ist doch alles irgendwie kein großes Ding. Aber gerade in diesem Jahr, meine ich, merken wir, dass manches, was so selbstverständlich ist, gar nicht so selbstverständlich ist. Und so wie es so einen kleinen Coronavirus gibt, der alles auf der Welt irgendwie verändert, könnte es wahrscheinlich auch irgendwie einen Schädling geben, der weltweit die Ernte vernichtet. Und dann hätten wir auf einmal auch nichts mehr im Supermarkt zu kaufen. Also ich will da keine Angst machen. Aber ich möchte uns daran erinnern, dass es gut ist, wenn wir die Dinge nicht einfach selbstverständlich nehmen, sondern wenn wir sagen, ja, das hat Gott uns wieder geschenkt. Danke, guter Gott. Wir sind Gott dankbar für die gute Ernte in diesem Jahr. Und ich möchte noch ein paar weitere Dinge nennen, für die ich dankbar bin. Das eine ist, dass wir den ganzen Sommer über Gottesdienst feiern durften. Also zweimal muss man es wegen schlechtem Wetter absagen, aber sonst konnte man jedem Sonntag in der freien Natur Gottesdienst feiern. Das finde ich ein ganz großes Geschenk. Ich bin Gott dankbar, dass wir jetzt hier dieses Gemeindehaus nutzen können. Also wenn das nicht möglich wäre, könnten wir heute Morgen keinen Gottesdienst feiern, weil unsere Räume wären zu klein. Aber es ist ein großes Geschenk, dass wir dieses Gemeindehaus nutzen können. Ich bin Gott dankbar für unser Gesundheitssystem in Deutschland. Gerade in Corona-Zeiten merken wir, wie privilegiert wir sind durch unser Gesundheitssystem. Aber auch unabhängig von Corona, ich selber denke es immer wieder, ich habe jetzt ja seit 1,5 Jahren Diabetes und da muss ich mich zwar spritzen und so mit Insulin, aber ich sage es immer wieder gern, mit dieser Krankheit kann man gut leben. Also so, zumindest für mich ist es so, ich kann echt gut damit leben. Aber ich müsste eigentlich immer dazu sagen, und manchmal sage ich es auch dazu, mit dieser Krankheit kann man gut leben, wenn man in Deutschland lebt und all die guten Hilfsmittel von der Krankenkasse bezahlt bekommt. Wenn ich sehe, was das alles kostet, dann merke ich, das könnte ich mir selber gar nicht leisten. Aber durch dieses tolle System, wo es dann Leute gibt, die viel wohlhabender sind als ich und die viel mehr einzahlen als ich, kann ich eben diese Hilfsmittel bekommen. Und das ist ein großes Geschenk. Bin ich wirklich dankbar. Und ich bin wirklich dankbar für die Wiedervereinigung, die wir gerade vor 2 Wochen gefeiert haben. 30 Jahre Wiedervereinigung von Deutschland. Dazu kommen wir nachher noch. Und so könnten wir jetzt weitermachen. Und wenn wir sammeln würden, ich glaube, uns würden viele Dinge einfallen, für die wir dankbar sind. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wahrscheinlich geht es dir wie mir. Wenn man sich das so überlegt, für was man dankbar sein kann, dann sagt man sich, ich sage mir dann, Mensch, es gibt doch echt viel Gutes in meinem Leben. Ich bekomme wieder so diesen Blick, vielleicht, wo es natürlich auch manches Herausfordernde gibt, aber dass es da viel Gutes in meinem Leben gibt. Und jetzt sage ich euch bestimmt auch nichts Neues, wenn ich sage, dass so diese Einstellung der Dankbarkeit uns gut tut. Also zum einen finde ich es so richtig gegenüber Gott, aber zum anderen tut sie uns als Menschen einfach auch gut, weil wir da den Blick auf das bekommen, was wir Gutes haben, was wir geschenkt bekommen. Als ich so ein kleiner Kerl war, da haben wir in Greilsheim gewohnt, bis ich so 6 Jahre alt war. Und direkt neben uns hat eine Liebenzeller Schwester gewohnt. Also so Diakonisse, so mit Tracht und so weiter. Das war die Schwester Hanni. Vielleicht kennt sie da eine und andere. Und diese Schwester Hanni war eine große Freundin von mir, als so kleiner Stöpke. Ein Highlight war, wenn ich zu ihr gehen durfte, dann gab es bei ihr immer wieder eine Brezel und die durfte ich in süßen Sprudel eintunken. Also so habe ich es damals genannt, also so Zitronenlimonade. Wenn ich mir das heute überlege, da geht es mir wie euch, genau. Oh, das ist schrecklich. Aber das war das Highlight, ja. Brezel in süßen Sprudel und Essen, Hammer, ja. Aber das will ich euch jetzt, das ist nicht das Eigentliche, was ich erzählen wollte, sondern diese Schwester Hanni, die hatten wir natürlich auch noch Kontakt, als wir dann weggezogen sind und wir nicht mehr Tür an Tür gewohnt haben. Und jetzt ist sie so vor über 10 Jahren schon gestorben. Aber ich erinnere mich noch an die Beerdigung von ihr in Liebenzell. Dort ist es so üblich bei der Liebenzeller Mission, dass es immer so eine Nachfeier gibt. Und da kann man dann noch erzählen über das, was einem die verstorbene Person bedeutet hat oder was man, an was man sich so erinnert. Und das war echt sehr auffällig, weil ganz viele sagten, die Schwester Hanni, das war so eine, deren Lebensmotto war das Danken. Und tatsächlich hatte sie wohl immer wieder so diesen Satz, da müssen wir uns halt durchdanken. Und das jetzt wichtig zu wissen, bei einem Leben, das auch nicht einfach war. Sie hatte irgend so eine chronische Krankheit, ich weiß gar nicht ganz genau, was für eine, aber das hat ihr das Leben oft schwierig gemacht und es gab auch manche andere schwierige Zeiten. Aber das war ihr Motto, wir müssen uns halt durchdanken. Das möchte ich gerne von ihr lernen und möchte gerne das von ihr so aufnehmen. Wie wäre das, wenn wir unser Leben von Dankbarkeit bestimmen lassen, egal wie die Umstände sind? Und ich möchte noch weiter fragen, was könnte so eine Hilfe für uns sein in unserem Alltag, dass wir an diese Dankbarkeit erinnert werden, inmitten von allen schwierigen Herausforderungen? Können wir uns vielleicht auch solche Denkmäler setzen, die uns an das erinnern, was Gott Gutes getan hat in unserem Leben, wo es einfach Grund zum Danken gibt? Eigentlich hatte ich an der Stelle so eine kleine Gesprächsrunde gedacht. Also dass immer ein paar Leute sich zusammendrehen und dann darüber reden, was könnte uns im Alltag daran erinnern. Aber jetzt so mit dem Abstand ist es ein bisschen doof, deswegen lassen wir das weg. Aber wenigstens so eine kurze Zeit der Stille machen wir, wo sich jeder überlegen kann, was könnte mich im Alltag ans Danken erinnern? Welches Denkmal hilft mir? Nehmen wir uns so eine gute Minute, um darüber nachzudenken. Wahrscheinlich ist euch so dies und das eingefallen. Ich möchte einfach auch noch so ein paar Ideen nennen, die mir gekommen sind. Vielleicht hilft es, so ein Klebezettelchen an ein Küchenschränkchen zu machen oder vorne in den Kalender rein, wo einfach Danke draufsteht. Oder vielleicht kann es das Handy sein, wo man es sich einprogrammiert, dass da einmal am Tag oder einmal in der Woche oder wie auch immer irgendwie das so kommt, heute schon Danke gesagt. Oder vielleicht können wir uns sogar auch sowas machen, irgendwie so ein paar Steine zusammen machen. Ich sage euch, wie ich drauf komme. Wir waren dieses Jahr im Allgäu im Urlaub und dann haben wir eine kleine Wanderung oder so einen Spaziergang durch die Pöllatschlucht gemacht. Familie Ofterdinger kennt die Pöllatschlucht gut, wir hätten sie nicht gekannt ohne euch, aber das ist echt toll, so in der Nähe von Hohenschwangau, tolle Schlucht. Und an einer Stelle ist es dann nicht so sehr schluchtmäßig, sondern eher so ein bisschen flach und das Flüsschen da so ziemlich breit. Und da waren unheimlich viele solche Steinmännchen aufgebaut. Also ich habe oft schon so Steinmännchen gesehen, aber so viele wie da habe ich noch nie gesehen. Da waren bestimmt über 100 und manchmal so richtige Kunstwerke dabei. Das fand ich echt faszinierend. Und insofern, man könnte sich jetzt auch so ein paar Steine in der Wohnung hinbauen. Also jetzt nicht irgendwie als Götze oder sowas, sondern einfach so als Erinnerung. Denk mal, wenn ich die Steine sehe, dann will ich dran denken, ans Danken. Also vielleicht bist du abgefahren, aber ihr könnt da irgendwie kreativ werden. Was kann mich ans Danken erinnern? Und eins möchte ich euch noch vorstellen, beziehungsweise so als Aufgabe mitgeben. Und zwar so Dankbarkeit 30 Tage Aufgabe habe ich es genannt. Ihr kriegt gleich alle so ein Blatt, ich erkläre es noch kurz und dann wird es verteilt. Da sind innen drin die nächsten 30 Tage aufgeschrieben, beziehungsweise es fängt mit dem gestrigen Tag an. Und die Aufgabe ist einfach, an jedem Tag mindestens eine Sache aufzuschreiben, für die man dankbar ist. Und die einzige kleine Regel ist die, dass man nicht zwei Sachen, also dass man eine Sache nicht doppelt aufschreibt. Also jeden Tag soll es was anderes sein. Jetzt die Mona und die Sarah, die verteilen die Blätter. Wir haben ein paar mehr, wenn ihr irgendwie noch für Kinder oder so mitnehmen wollt, dürft ihr das gerne machen. Wir machen das in der Familie so seit 2 Wochen und unsere Kinder sind da richtig gerne mit dabei. Von daher dürft ihr es gerne sagen, wenn ihr noch eins mehr haben wollt oder zwei. Jetzt so nach 2 Wochen muss man dann ein bisschen gucken, dass sie dranbleiben. Am Anfang waren sie so ganz begeistert dabei. Und auch für eins selber merkt man, im Laufe der Zeit muss man ein bisschen dranbleiben. Aber insgesamt finde ich erstaunt, wie einfach es ist. Zuerst kann man sich denken, 30 Mal was anderes, das ist ganz schön schwierig. Aber ich kann euch sagen, es ist total einfach, dass man 30 unterschiedliche Dinge findet. Also ihr, die das austeilt, gebt auf jeden Fall jedem, der da ist, eins und dann gern noch eins mehr dazu. Aber dass auf jeden Fall jeder, der da ist, eins hat, genau. Und vor allem, das habe ich in diesen 2 Wochen gemerkt, einmal gab es so einen Tag, da dachte ich, alles doof. Kennt ihr das oder solche Tage? Ich glaube, die kennt jeder, wo man sich denkt, das ist echt ein toller Tag. Und ich dachte am nächsten Morgen, als ich überlegt habe, was kann ich für gestern aufschreiben, da gibt es bestimmt nichts an dem gestrigen Tag. Aber als ich ein bisschen weiter überlegt habe, da sind mir gleich eine ganze Reihe Sachen eingefallen. Und das war wieder das, dass ich gemerkt habe, an diesem Tag, da war doch auch eine ganze Menge Gutes drin. Und es hat meinen Blick wieder so auf das gelenkt, was gut war. Und ihr seht, gell, ihr dürft da jetzt einfach anfangen, indem ihr überlegt, was war gestern gut. Und dann geht es so eben die nächsten Wochen. Und vielleicht hören wir ja in ein paar Wochen, wenn wir vielleicht wieder erlebt mit Gott haben, hier wo jeder erzählen kann, was er mit Gott erlebt hat, wie es euch damit ging. Vielleicht sagt sich auch jemand, das hatten wir doch schon mal irgendwann. Das stimmt tatsächlich. Wir haben das vor ein paar Jahren schon mal gemacht. Und kürzlich hat das jemand erwähnt und hat gesagt, da gab es noch mal so eine Aktion, wo man immer was aufschreiben sollte. Das hat mich natürlich gefreut. Und ich habe dabei aber auch gemerkt, es ist immer gut, wenn man was nicht nur hört, sondern dann auch was tut. Dann hilft es einem zum einen in dem Moment und zum anderen bleibt es einem aber auch im Gedächtnis. Und vielleicht erinnern wir uns später dran, da war was. Und für was können wir denn jetzt danken? Abschließend möchte ich nochmal auf die Wiedervereinigung zu sprechen kommen und den Mauerfall. Die Wiedervereinigung vor 30 Jahren, Mauerfall vor 31. Und zwar, weil ich finde, das passt ganz gut zusammen. Erntedank als so ein Denkmal, diese Geschichte vom Volk Israel, wo sie diese Steine als Denkmal aufstellen sollten und daran denken sollten, da hat Gott ein Wunder getan. Und ich bin wirklich dankbar für diesen Feiertag, den 3. Oktober, der uns eben auch daran erinnern soll, dass da was Gutes in unserem Volk geschehen ist. Und ich meine, es war genauso wie damals beim Volk Israel, war es genauso Gott, der das geschenkt hat. Und weil wir jetzt gerade 30 Jahre gefeiert haben, meine ich, ist es gut, wir erinnern uns daran nochmal. Und das passt, gehört dann alles eben so zu diesem Dankgottesdienst. Wir danken für die Ernte, wir danken für die deutsche Einheit und für alles andere Gute, was Gott uns gibt. Für mich war es eindrücklich, als ich 2007 in Berlin bei einer Veranstaltung dabei war, bei der Rainer Eppelmann gesprochen hat. Rainer Eppelmann ist vielleicht dem einen und anderen ein Begriff. Er war zu DDR-Zeiten Pfarrer in Ostberlin und war so ein recht bekannter Oppositioneller in der DDR. Und er hat jetzt seit 2007 davon erzählt, wie das denn war, als die Mauer gefallen ist. Und er sagte, er möchte mal so 5 Dinge nennen, die dazu geführt haben. Und diese 5 Dinge will ich euch auch nennen, weil sie für mich echt erstaunlich sind. Sind eigentlich alles so kleine Wunder. Das erste, hat er gesagt, waren diese Montagsgebete und Demonstrationen in Leipzig. Also wer es miterlebt hat, von denen, die damals eben schon gelebt haben, da können wir uns alle dran erinnern, gell? Montags, immer Montagsgebet und dann Demo anschließend in Leipzig. Und dann kam der 9. Oktober 89 und das war dann die größte Demo, so einen Monat bevor dann die Mauer gefallen ist. Und das war auch im Voraus schon klar, dass die richtig groß werden wird. Und jetzt hatte die Volksarmee dafür sich gerüstet, hatte viele Truppen da nach Leipzig geschickt und wollte diese Demo verhindern. Dass die das doch nicht gemacht haben, dass die nicht eingegriffen haben, lag daran, dass einfach viel mehr Menschen gekommen sind, als die erwartet haben. Die haben so mit 35.000 gerechnet, was ja auch schon viel ist, aber es kamen 70.000 bis 120.000. Da schwanken die Schätzungen sehr, aber mindestens 70.000, andere sagen sogar 120.000. Und das war der Grund, warum die Armee nicht eingegriffen hat. Ich war damals 14, ich erinnere mich noch daran, obwohl ich 14 war, habe ich mir gedacht, das wird schiefgehen, das wird so sein wie an dem 17. Juni 1953, als dieser Volksaufstand da in Ostberlin niedergeschlagen wurde von der Armee. Dass das nicht der Fall war, finde ich es wirklich das erste Wunder. Das zweite, was Rainer Eppelmann genannt hat, ist, Egon Krenz war an die Macht gekommen, im Oktober 89 war das, soweit ich weiß, und er forderte einen Bericht zur wirtschaftlichen Lage der DDR. Und dieser Bericht stellte klipp und klar fest, dass die DDR bankrott ist. Das haben viele im Voraus auch schon gewusst, er selber wahrscheinlich auch. Aber jetzt hat es eben dieser Bericht nochmal festgestellt. Und damit war letztlich allen klar, auch in der DDR-Regierung, irgendwas muss sich ändern. So kann es nicht weitergehen. Also das war was Wichtiges. Das Dritte ist diese legendäre Pressekonferenz am 9. November 89, wo Günter Schabowski das neue Reisegesetz vorgelesen hat. Und das finde ich echt scharf. Ich habe es gestern auch noch mal bei Wikipedia nachgelesen. Günter Schabowski war Mitglied im Politbüro, der SED-Politbüro. Er war aber nicht dabei, als die über dieses Reisegesetz an diesem 9. November gesprochen haben. Da gab es so eine Vorlage und jetzt wurde über die Vorlage gesprochen und Egon Krenz hat noch so einige handschriftliche Veränderungen dann mit reingeschrieben. Diese Vorlage wurde eben so ein bisschen abgeändert und dann hat Egon Krenz diese Vorlage mit den handschriftlichen Notizen Günter Schabowski in die Hand gedrückt für die Pressekonferenz. Was Günter Schabowski nicht wusste, ist, dass das noch nicht verabschiedet ist, das Gesetz, sondern dass das nur eben so vorbesprochen war und dass das jetzt schon mal genannt werden soll, um die Stimmung im Volk zu heben, aber jetzt nicht als verabschiedetes Gesetz. Auf jeden Fall, er war jetzt in dieser Pressekonferenz und hat das so vorgelesen und dann wurde er von einem Journalist gefragt, und ab wann gilt es jetzt? Und da war eben so die Rede von Reisefreiheit eben nach Westdeutschland und dies und das. Und er hat da so reingeschaut und sagte, naja, also der Journalist hat gefragt, ab wann gilt es? Ab sofort. Und der Günter Schabowski sagte, ja, so wie ich das sehe, gilt es ab sofort. Und da es eine Pressekonferenz war, die im Radio und Fernsehen übertragen wurde, haben das eben viele gehört und daraufhin sind dann ja viele an diese Grenzübergänge gegangen in Ost-Berlin und haben eben gefordert, dass die aufgemacht werden, weil das ja eben gerade verkündigt wurde. Es war gar nicht so verabschiedet, eigentlich war es mangelnde Absprache, aber dazu kam es, dass dann tatsächlich diese ersten Übergänge aufgemacht wurden. Und es waren ja dann wohl um die über 20.000, die in dieser Nacht von Ost-Berlin nach West-Berlin durch die Übergänge gegangen sind. Das vierte, was Rainer Eppelmann genannt hat, war, dass die sowjetischen Truppen, die in Berlin stationiert waren, in diesem Moment nicht eingegriffen haben, war eigentlich auch total seltsam. Also normalerweise hätte man gedacht, die greifen ein, aber es lag daran, hat er erklärt, dass die versucht haben, in Moskau anzurufen, um zu hören, was sie machen sollen, aber die sind irgendwie nicht durchgekommen nach Moskau. Das hat die Telefonverbindung nicht funktioniert oder was auch immer. Und weil sie keinen Befehl von Moskau bekommen haben, haben sie natürlich nichts gemacht. Und das ist so eben das nächste Wunder. Und dann hat er gesagt, es gäbe noch so manches zu nennen, aber er will als fünftes einfach noch nennen, dass Michail Gorbatschow in der Sowjetunion seit einigen Jahren an der Regierung war und seine Politik hat natürlich so eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Als ich das damals so gehört habe, habe ich mir gedacht, also ich denke, das können keine Zufälle sein. Diese vielen Dinge, dass in Leipzig nicht eingegriffen wurde bei dieser Demo, dass eben diese Geschichte mit der Pressekonferenz und so weiter und dass die Truppen der Sowjetunion nicht eingegriffen haben. Also dass all das zusammenkam, das ist bestimmt kein Zufall, sondern da steckt Gott dahinter. Das hat Gott geschenkt und so bin ich wirklich dankbar, dass Gott es geschenkt hat und wir wollen Gott Danke sagen. Danke, dass wir ein Volk sind, dass diese Wiedervereinigung stattgefunden hat. Danke Gott für den Fall der Berliner Mauer, für die Wiedervereinigung. Danke Gott für die gute Ernte, die wir auch dieses Jahr wieder erlebt haben. Und danke Gott für so viel Gutes in meinem Leben, in unserem Leben. Amen. Wir wollen Gott auch danken, indem wir beten. Und das werden auch einige aus dem Gym machen. Ihr dürft gerade nach vorne kommen. Und wir stehen dazu auf, soweit es möglich ist, einfach um Gott die Ehre zu geben. Und die Lina und Mona und der Fabian beten mit uns und ich mache dann den Abschluss.
Danke Gott für die Familie, dass sie immer für einen da ist, für die Gemeinschaft und die Versöhnung nach einem Streit. Danke für ein sicheres Zuhause, einen Ort, um zu sich zu kommen und zu entspannen. Danke, Herr, für Haustiere, weiches Fell, schuppige Panzer und Stoppohren.
Lieber Gott, vielen Dank dafür, dass wir auch wieder unseren Hobbys nachgehen können. Danke, dass wir wieder Sport machen, Instrumente spielen und wieder all die anderen tollen Sachen machen können. Lieber Gott, vielen Dank, dass Deutschland schon seit über 30 Jahren wieder vereint ist. Vielen Dank für den lang anhaltenden Frieden.
Danke für die Erzieher und Lehrer, die sich die Zeit nehmen, die Kinder zu betreuen und ihnen etwas beizubringen. Danke, dass wir trotz Corona in die Schule und den Kindergarten gehen und dort unsere Freunde sehen können. Danke für die Natur, die Tiere, Flüsse und Seen.
Wir schließen mit dem Gebet von Dietrich Bonhoeffer. Vater im Himmel, Lob und Dank sei dir für die Ruhe der Nacht. Lob und Dank sei dir für den neuen Tag. Lob und Dank sei dir für all deine Güte und Treue in meinem vergangenen Leben. Du hast mir viel Gutes erwiesen, lass mich nun auch das Schwere aus deiner Hand nehmen. Du wirst mir nicht mehr auflegen, als ich tragen kann. Du lässt deinen Kindern alle Dinge zum Besten dienen. Herr, was dieser Tag auch bringt, dein Name sei gelobt. Amen.